Die Interpretation von Gleichnissen. Schauen wir das mal noch an. Jetzt muss ich mal schnell meine Blätter da. Hey, wir kommen gut vorwärts. Ich habe nicht mehr viel Zeit. So, da sind wir. Gleichnisse sind Bildreden, die einen Sachverhalt illustrieren und erklären sollen. Es ist immer wichtig zu verstehen, ein Gleichnis illustriert was. Das Gleichnis selber hat dazu nur Illustrationsauftrag. Die Begriffe, die da drin gebraucht werden, haben keine Eigendynamik. Nicht, dass du denkst, oh, wenn da Sauerteig drin steht, oder dann muss ich überlegen, was Sauerteig alles sein kann und so. Das ist damit gar nicht gemeint. Sondern einfach das, was Sauerteig macht. Und das wissen Leute, die backen. Oder wo Haus, wie soll ich sagen, hauswirtschaftlich ein bisschen Ahnung haben. Er verändert, er nimmt Einflüsse von dem Teig. So dass der Teig anschließend anders zweck ist als vorher. Richtig? So habe ich es mal gelernt, glaube ich. Juhu! Okay, die bildhaften Worte eines Gleichnisses werden benutzt, um eine Tatsache, Scopus, das Ziel, was man sagen will, zu erklären und haben keine Bedeutung in sich selbst, sondern dienen nur der Verständlichmachung dieser einen Tatsache. Wenn du Gleichnis liest, musst du das vor Augen halten. Es wird immer eine Botschaft vermittelt durch die Bilder. Und Bilder illustrieren sie. In der Bibel findet man Gleichnisse vor allem in den Sprüchen und bei Jesus, der damit erklärt, wie sich das Reich Gottes verhält. Dort findest du mehrheitlich die Gleichnisse. Beim Verstehen von Gleichnissen sollten folgende Punkte berücksichtigt werden. Die Lehre ist der zentrale Aspekt der Geschichte. Das wäre der Sachteil. Was wird hier eigentlich gelehrt? Was wird hier gesagt? Wenn Jesus zum Beispiel das Gleichnis bringt vom vierfachen Ackerfeld, das kennt ihr alle, gell? Was ist da die Botschaft? Das ist eine Frage. Jetzt war die Verantwortung. Was ist die Botschaft von dem sogenannten vierfältigen Ackerfeld? Ja, es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen auf das Wort Gottes, wo gesagt wird, genau, einfach das. Dass man nicht denkt, jetzt habe ich doch aber es genau so gesagt und nichts passiert. Jesus sagt dort, es gibt unterschiedliche Reaktionen auf das Wort, wo gesagt wird, anhand von den Umständen, wo Leute drin stecken. Zum Teil sind sie sogar selber schuld an den Umständen, zum Teil nicht. Die Geschichte darum herum, der Bildteil wird zu Illustrationszwecken erfunden. Das ist in der Regel eine Erfindung des Erzählers. Und wird meistens aus dem bekannten Umfeld von den Leuten genommen. Ist euch auch schon aufgefallen, wie viel landwirtschaftliche Illustrationen Jesus braucht, wenn er in Gleichnisse redet? Es hat ganz viel mit der Landwirtschaft zu tun. Ganz, ganz viel. Für den Bildteil werden fast ausschließlich Motive aus den traditionellen Bereichen der damaligen Zeit gewählt. Ackerbau, Viehzucht, tägliche Gewohnheiten. Einfach so, um zu illustrieren, was der tiefere Sinn ist von dem, was Jesus da sagen will. Klar? Also bei einem Gleichnis immer fragen, was ist hier die Botschaft, wo illustriert werden soll? Nur das. Und nicht die Illustration selber als Eigendynamik betrachten und dem allem hinterher stieren wollen. Das bringt nichts. Bringt nichts. Alles Testamentzitate im Neuen Testament gibt es ja auch. Wie gehen wir mit denen um? Das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, dass dort manchmal Sachen zitiert werden und dann liest sie im Alten Testament und da steht sie ganz anders. Hast du schon gemerkt? Oder zum Beispiel, da wird was zitiert und es wird auf Jesus bezogen und dann liest es dort und denkst, ja, aber das hat aber doch ja gar nichts mit dem zu tun. Zum Beispiel, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wisst ihr noch, als Jesus sechsjährig aus Ägypten zurückkommt, das ist bei Hosea, steht das, und hat nichts mit dem Messias zu tun, sondern mit Israel. Als Gott die rausgeholt hat aus Ägypten. Aber der Matthäus, glaube ich, es braucht das, um es auf Jesus zu übertragen. So quasi, was ist denn das? Was machen denn die da? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch also Wort Gottes missbraucht, oder? Kann man sagen. Wie gehen wir damit um? Habt ihr gewusst, dass ca. 10% Neue Testament-Text aus dem Alten Testament stammt? Habe ich in einem Buch gefunden, der das geschrieben hat, Bernard Ram, liegt hier. 10% NT ist AT. Nur viel. Dann am meisten AT findet man in der Offenbarung. Hättest du das gewusst? Im Hebräerbrief und im Römerbrief, da kommt der meiste AT vor, zitiert wird oder Bezug darauf genommen wird. Die AT-Texte werden im NT Jesus inklusive als Wort Gottes verstanden. Ja, die Schrift sagt, zum Beispiel hier Römer 9,17 in Bezug auf 2. Mose 9,16, die NT-Autoren und Jesus selber gingen davon aus, dass das AT Wort Gottes ist. Das ist auch noch spannend, dass zum Beispiel aus Jesu Mund bestätigt kriegst, dass das Alte Testament, er hat es als Wort Gottes betrachtet. Also sollte man das auch so betrachten, wenn er das schon so macht. Wenn er schreibt, zum Beispiel, es steht geschrieben. Da wird auch immer klar davon ausgegangen, das kommt von Gott. Darum steht es jetzt da. Manchmal wird im NT einem AT-Text eine messianische Bedeutung gegeben, die man bei der Lektüre des Textes im AT selbst so nicht erkennen kann. Habe ich gerade vorhin zitiert, die Hosea-Stelle da. Die Autoren des Neuen Testaments gingen davon aus, dass durch das Kommen des Messias das AT seine endgültige Erfüllung und Bedeutung gefunden hat. Dort davon gehen die aus. Sie gehen auch davon aus, dass viele alttestamentliche Texte direkt oder indirekt über den Messias und sein Werk reden, auf das erfüllt würde. Ein Bild, ein Schatten, so werden häufig Begriffe gebraucht in dem Zusammenhang. Für die Auslegung solcher Texte im NT gilt, jetzt ist wichtig, wenn du die Texte dort findest und sie mit dem AT vergleichst und merkst, ja, das deckt sich aber doch gar nicht, dann ist bedeutsam, wenn das NT gewissen AT-Texten eine tiefere Bedeutung gibt, als das, was man im AT wörtlich findet oder gar AT-Texte abgeändert zitiert, so sollte man der NT-Interpretation folgen. Folgt der. Denn wir gehen davon aus, dass die Texte des NT vom Heiligen Geist inspiriert worden sind und AT-Texte im wahren Bedeutungssinn darstellen. Verstanden, was ich damit meine? Oder mit anderer Wort, im Neuen Testament, das, wo dort AT-mäßig zitiert wird, dann erkläre sie unter der Führung vom Heiligen Geist, was es wirklich zu heißen hat dort. Klar? So sollte man es nehmen und stehen lassen. Interpretation von Prophetie. Schönes Bild, hä? Das ist ein Blick vom Belchen, das ist ein Berg im Schwarzwald, auf die Schweizer Alpen. Es gibt verschiedene Belchen, habe ich gelernt, aber das ist jetzt im Schwarzwald. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ihr seht, dass es dort verschiedene Bergketten hat. Ist klar, gell? Habt ihr gewusst, dass vom Belchen bis zum Schweizer Jura, das ist etwa das hier, Schweizer Jura, Gipfeln, das sind so ein paar hier, ca. 50 Kilometer sind. Von dem hier, wo man da steht, dort her, 50 Kilometer. Ist nicht gerade ums Eck. Bis zum Eiger, das ist irgendwo dahinter irgendwo, ca. 130 Kilometer. Ist ziemlich weit weg, oder? Aber wenn man das Bild so sieht, denkt man, ja, das ist alles noch beieinander. Zum Beispiel, ist dir klar, dass hier da das Nebelteil das ganze Mittelland ist? Das ist noch ziemlich groß. Warum mache ich jetzt Geografie? Das ist für mich eine hilfreiche Illustration. Es ist für mich eine hilfreiche Illustration, um Prophetie zu erklären. Viele prophetische Aussagen im Alten Testament und im Neuen Testament haben so eine Perspektive. Sie schauen von einem Berg in Zukunft und sagen verschiedene Sachen. Und die verschiedenen Sachen, die sie sagen, sind zum Teil meilenweit auseinander. Aber sie wäre am gleichen Satz gebraucht. Und deswegen ist das Bild hier sehr hilfreich. Wenn Propheten in Zukunft schauen, von Gott inspiriert, dann sind zum Teil Sachen, die sie sagen, die vielleicht nebeneinander stehen, weit weg voneinander. Wollt ihr ein Beispiel? Matthäus 24. Das ist ein gutes Beispiel. Dort ist die sogenannte Endzeitrede von Jesus. Jesus sagt dort, es kommen nicht ganz einfache Zeiten auf uns zu. Und er erzählt dann unterschiedliche Sachen, wo da kommen. Und man muss wissen, die Endzeitrede, wo Jesus dort hält, ist eine Antwort drauf, auf eine Behauptung und eine Frage von seinen Jüngern. Das müsst ihr wissen. Sie gehen, sie sind unterwegs, sie laufen aus Jerusalem raus, gehen den Ölberg hoch. Ich weiß nicht, von euch waren wahrscheinlich schon einige in Jerusalem in dem Jahr. Gell, ne? Ihr vor kurzem jetzt gerade seid auch auf den Ölberg gelaufen. Ne? Was sieht man dort, wenn man den Ölberg hochläuft und Richtung Jerusalem schaut? Was sieht man denn? Bitte? Ja, und was ist auf der anderen Seite drüber? Ja, du siehst Alt-Jerusalem. Das ist der Tempelberg und all das. Damals war noch der richtige Tempel drauf. Also der Jude gehört hat. Jetzt sind ja andere drauf. Im Moment. Sie laufen da hoch und das war der sogenannte Herodianische Tempel. Das heißt, der Herodes, der Große, wenn ich es richtig weiß, hat 40 Jahre lang den Tempel ausbauen lassen, zum Megateil. In Jerusalem selber, in einem von den Museen, gibt es ein Modell vom Tempelberg und all dem. Das ist ein Megateil gewesen. Sind da hochgelaufen und die Jünger sagen zu Jesus, Jesus, schau mal, was für ein Bauwerk, was für Steine und so. Und Jesus sagt ihnen so beiläufig, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Kannst du dir vorstellen? Die sich gerade, was? Was? Und dann fragen sie ihn drei Fragen. Drei Fragen. Jetzt muss ich gucken, dass ich sie zusammenkriege. Jetzt muss ich uns näher erklären, was da mit dem Haus da passiert. Und erklär uns, wie Zukunft aussieht und das Ende der Zeit. Die drei Fragen, glaube ich, sind es, die sie stellen. Und dann gibt Jesus ihnen eine Antwort auf die drei Fragen. Er sagt allerdings nicht, okay, Frage 1. Frage 2. Frage 3. Duldeli-wuldeli-wuti. Nein, sondern er fängt einfach an und redet genau so. Und interessant ist, dass man es nicht trennen kann, was davon was ist. Wenn er zum Beispiel sagt, wenn ihr seht, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, flieht in die Berge. Ich weiß nicht, ob von euch jemand im Sechstagekrieg oder so in Berge geflohen ist. Da ist Jerusalem, glaube ich, auch belagert worden. Von irgendwelchen arabischen Armeen und so. Wenn ich es richtig weiß, nein, von den Kriegen. Ist keiner von uns in Berge geflohen, oder? Steht doch aber dort, wir sollen. Oder? Keiner auf die Deko. Schon weit weg. Ja? Flieht in die Berge. Wehe aber den Säugenden und Schwangeren in dieser Zeit, es wäre für sie besser und so weiter und so fort. Ne? Wann kommt das? Jetzt ist interessant, das müsst ihr wissen. Im Jahr 68 bis 70 nach Christus. Jesus war dort etwa schon wieder um die bisschen mehr als 30 Jahre beim Vater im Himmel. Der Paulus hat die meisten von seinen Briefen bereits geschrieben gehabt, wahrscheinlich sogar alle, weil nichts darauf Bezug nimmt in seinen Briefen, wird Jerusalem von den Römern belagert. Weil die Römer wieder mal einen Aufstand gemacht haben die Juden haben einen Aufstand gemacht gegen die Römer. Und Römer sind mit der vollen Heeresmacht unter der Führung vom späteren Kaiser Titus, ich glaube ja, aber nicht ganz sicher. Der war damals noch Feldherr, später Kaiser war er. Sind sie gegen Jerusalem gezogen und haben Jerusalem belagert. Über 3 Jahre lang haben sie, glaube ich, die Stadt belagert. Das könnt ihr beim Josephus nachlesen. Das ist ein Geschichtsschreiber, wo über die damalige Zeit historisch berichtet. Der beschreibt dort, dass in Jerusalem der totale Notstand war, dass Tausende aus Jerusalem geflohen sind, wenn die Römer sie aufgegriffen haben, haben sie gekreuzigt. Um Jerusalem herum hat es mehr als 1000 Kreuze gehabt, wo die dran gegangen sind. Wisst ihr noch, als ich geschrien habe, sein Blut komme über uns? Das hat die nächste Generation echt erlebt. Jetzt ist noch wichtig, das weiß man aus Kirchenväter, Zitate. Die Gemeinde, wo es in Jerusalem gehabt hat, die hat Jerusalem verlassen, weil sie eine Prophetie von Jesus gehabt hat. Welche denn? Matthäus 24. Ja, wenn ihr Jerusalem von einem Heer belagert seht, flieht in die Berge. Das haben die gemacht. Deswegen war keine Gemeinde mehr in Jerusalem. Keine Frommen, wie du und ich, als die belagert war, ist die Stadt. Spannend, hä? Wird sich der Teil in Zukunft erfüllen? Nein, der ist schon. Der ist vorbei. Weil es aber im prophetischen Text steht, gibt es Freipass für alle möglichen prophetischen Spekulanten. Das muss man aber nicht, weil manches einfach schon erfüllt ist. Das zum Beispiel. Aber andere Sachen sind noch nicht erfüllt. Zum Beispiel, wo Jesus sagt, dass dies Wort vom Reich unter allen Volksgruppen verkündigt wird. Und dann wird das Ende kommen. Das ist noch nicht passiert. Es gibt momentan noch etwa 7000 Volksgruppen, die noch nicht in dem Sinn erreicht sind in der Welt. Und ein Drittel von denen ist in Indien. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Habe ich auch nicht gewusst. Deswegen bin ich überzeugt, dass Indien auf Gottes Plan noch ziemlich groß drauf ist, damit die auch noch erreicht werden. Interpretation von Prophetie. Man muss wissen, es ist ein Blick in Zukunft und zum Teil weiß man nicht genau, was, wann, wie, wo kommt, was hintereinander kommt. Also wenn ich zum Beispiel von uns, wo wir wohnen, Richtung Eigermönch und Jungfrau schaue, kann man wunderschön sehen. Dann hat es davor noch einmal eine Bergkette, das Schienige Platte heißt das. Da würdest du nicht glauben, dass das Schienige Platte nicht Teil von Eigermönch und Jungfrau ist. Dazwischen ist noch Grindelwald. Also es ist noch einmal rechte Distanz von der Schienige Platte bis zur Eigermönch und Jungfrau. Das würdest du, wenn du dort her schaust, nicht sehen. Und bei Prophetie ist es eben halt leider auch so. Es ist zusammen gesagt, aber zum Teil sind dort Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte und vielleicht sogar Jahrtausende dazwischen. Klar? Prophetische Texte der Bibel sollte man bei der Auslegung grundsätzlich gleich behandeln wie alle anderen Texte. 8 Fragen an den Text. Kennen wir jetzt ja. 5 Schwerpunkte von AT-Prophetie. Es gibt 5 Schwerpunkte, wo du dort sehen kannst, was AT-Prophetie ist. Alles Testament. Erstens, Sprache Gottes als Führer seines Volkes. Ich bin nicht sicher, ob dir das bewusst ist, dass Israel von Gott betrachtet war als sein Volk. Das weißt du, gell? Dass er sich betrachtet hat als ihren König. Das ist schon klar, gell? Als dann auf einmal die Leute bei Samuel vorgesprochen haben und ihm gesagt haben, wir wollen auch einen König haben wie alle anderen drumherum, unseren sieht man nicht. Hat Samuel Stress gekriegt oder Gott hat ihm dann gesagt, hey Mann, die haben nicht dich verworfen, die haben mich verworfen. Wieso sagt Samuel sowas? Propheten haben im Volk Israel Führungsaufgaben gehabt. Durch sie hat Gott geredet und er war der Chef. Das muss man unbedingt beachten. Gott hat durch Propheten sein Volk geführt. Angefangen von Mose bis hin zu Samuel. Er hat durch Propheten sein Volk geführt. Und deswegen ist der Begriff Sprachrohr Gottes als Führer seines Volkes. Da könnt ihr Richter 6, 8, 1. Samuel 15, 2, könnt ihr das nachlesen, wo sowas berichtet wird. Das ist die erst bedeutsame Sache, was Prophetie im Alten Testament ist. Gott redet, um sein Volk zu führen. Das ist geschehen und vorbei. Da muss nicht noch was weiß ich was alles inszenieren. Das ist geschehen und vorbei. Deswegen die erste Frage ist die, führt Herr Gott sein Volk? Oder hat er darüber raus was zu sagen? Zweitens, die Zukunft des Volkes Israel, kurzfristig und langfristig, das ist der zweite Aspekt von Prophetie im Alten Testament. Gott sagt was über die Zukunft von seinem Volk. Das, was kurzfristig passiert, ja, dass sie zum Beispiel in Sklaverei kommen, dass sie zerstreut werden unter alle Nationen, das ist dann relativ schnell einmal passiert damals, als die verschiedenen Propheten das geredet haben. Ja, es gibt aber auch prophetische Zukunftsaussagen über Israel, die erst noch passieren werden, ganz weit in der Zukunft, wenn die Zeiten der Nationen vorbei sind. Ganz weit in der Zukunft, sage ich aus der Perspektive von denen, die es geschrieben haben. Wir wissen nicht, wie weit wir da sind. Es kommt erst alles noch, steht aber zum Teil recht noch beieinander. Okay? Also erstens, Gott führt sein Volk durch Propheten. Zweitens, er gibt Info über die Zukunft von Israel. Drittens, das Kommen und Wirken des Messias, also der sogenannte Gesalbte, ja, der Retter Israels. Über den reden alttestamentliche Propheten, sein erste Kommen, aber auch sein zweite Kommen. Ich habe eine Textreferenzen, Jesaja 11, 1 folgende, Sacharja 12, 9 bis 14, sind beide Kommen. Wäre dort erwähnt, das erste und beim zweiten das zweite. Dann der vierte Aspekt von Prophetie im Alten Testament ist Prophezeiung über Völker um Israel herum. Das könnt ihr zum Beispiel bei Jesaja nachlesen. Der hat verschiedenste Texte für die Edomiter und für das, was ich, wer da alles drumherum gewohnt hat, wo Gott ihnen was zu sagen hat. Das hat mit dir und mir nichts zu tun. Das ist Geschichte, geschehen und vorbei. Vielleicht noch was Zukunftsmäßiges für die ein oder andere Völker, die es noch gibt. Oder wo es Abstammungen davon hat. Letztes, direkte Worte an einzelne Personen oder Gruppen, Völker. In der Regel folgt die Erfüllung im Text. Wie zum Beispiel der Pharao, wo Gott durch den Mose zu ihm redet. Die Israeliter in 4. Mose 40, 28. Der Eli, durch der Samuel gesagt wird, was passieren wird in Zukunft. Der David und so weiter. Es gibt x Beispiele, wo Propheten geredet haben und die Sachen dann auch gerade passiert sind, wo Gott durch die Propheten gesagt hat ins Leben von den Menschen ihnen. Das ist geschehen und vorbei. Habt ihr das? Das sind die 5 Schwerpunkte, wo du im Alten Testament über Prophetie findest. Mehr nicht? Nochmal weiter. Prophetie im Neuen Testament. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Es gibt gar nicht viel. So interessant, es gibt viel Verheißungen, das ist auch eine Prophetie. Verheißungen sind Versprechungen, wo Jesus sagt, ich bin so und so und ich werde das und das machen. Prophetie sind Aussagen über Dinge, die kommen werden, auf irgendeine Art. Und da findest du bei Jesus Sachen, die sogenannten Endzeitreden, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 17, 20 folgende, 21, 5 folgende. Manches davon ist schon erfüllt, habe ich gerade vorhin gesagt. Manches liegt noch in der Zukunft. Es wird aber nicht zugeordnet. Dann die Aussage von Jesus über das kommende Reich Gottes am Ende der Zeit. Matthäus 25. Das ist alles, was ich bei ihm gefunden habe. Dann bei Paulus findest du das. Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus, wo er ihnen sagt, dass nach ihm reisende Wölfe kommen. Das ist zum Beispiel eine prophetische Vorhersage. Dann in einigen Briefen. Ich habe hier hergeschrieben, wo man das findet. Das sind aber auch nicht so viel. Zum Beispiel 1. Thessalonicher Brief oder 1. Korinther 15. Da geht es über die Auferstehung und all das, was da kommt. 1. Thessalonicher 4 geht es über die sogenannte Entrückung und all das. Oder 2. Thessalonicher, da geht es das Ende der Zeit und was dort alles da so sich erhebt und tut. Petrus in 2. Petrusbrief, Kapitel 2 und 3. Und dann haben wir noch die Offenbarung. That's it. Das ist alles, was prophetisch findest im Neuen Testament. Hättest du das gewusst? Bitte? Hättest du gewusst? Ich hab echt auch gestaunt, als ich das Ganze mal durchgescannt habe und gemerkt, es ist ja gar nicht so viel, extrem viel da drin. Das meiste, was prophetisch in der Bibel auf uns zukommt, ist im Alten Testament. Und hat mit den 5 Sachen zu tun, die ich vorhin gesagt habe. Ganz viel mit Israel und mit dem Messias, mit dem kommenden Retter. Das sind die 2 Schwerpunkte. Interessant, hä? So, Interpretation, Auslegung von prophetischen Texten im Speziellen. Erstens, ist durch die prophetischen Worte eine Person, eine Gruppe oder ein Volk direkt angesprochen? Ist es nicht statthaft daraus, eine allgemeine Prophetie zu machen, es sei denn, der prophetische Text sagt dies ausdrücklich. Ja, wenn zum Beispiel ein Prophet jetzt über Israel was sagt, dann ist Israel gemeint als Volk und nicht du und ich. Auch nicht im übertragenen Sinne, sagst du, aber wir sind ja auch Volk Gottes in dem Sinn. Nein, da geht es um dieses Volk Israel aus den 12 Stämmen. X weitere Beispiele könnte man aufführen. Es ist wichtig, wenn ein prophetisches Wort jemand direkt gesagt wird, dann muss ich es also stehen lassen. Und was daraus lernen? Zweitens, frage dich, liegt die Erfüllung dieser Prophetie noch in der Zukunft, beziehungsweise könnte sie schon oder Teile davon erfüllt sein? Ist ja gut, wenn man sich das mal fragt. Bei dem, was da so liest und gesagt worden ist. Und wir haben jetzt gerade eben gesehen, im Neuen Testament gibt es gar nicht so viele Texte. Und manches davon liegt echt noch in der Zukunft. Das mit der reisenden Wölfe ist leider schon passiert, relativ zügig, gibt es aber immer wieder. Und das mit der Offenbarung, das wäre eine eigene Geschichte. Da können wir jetzt nicht drauf eingehen. Dann, wenn es eine Prophetie ist, die noch nicht erfüllt sein kann, schaue genau hin und versuche zu verstehen, was genau wie und zu wem gesagt wird, wenn was noch nicht erfüllt sein kann. Wem wird es gesagt? Und wie wird es gesagt? Und was wird genau da drin gesagt? Schau auf das. versuch es rauszufinden. Nächstes, vermeide vorschnelle Schlussfolgerungen. Zum Beispiel, wer genau der Antichrist ist. Übrigens, weißt du das, dass der Begriff Antichrist in der Offenbarung nie vorkommt? Nie. Kein einziges Mal. Wo kommt er denn vor? Weil die Frommen alle so vom Antichrist zum Teil reden. Wo kommt der vor? Wo wird der Begriff gebraucht? Bitte? No. Nein. Jupp, Johannesbriefe. Dort kommt er vor und nur dort. Der Antichristos. Und was jetzt auch wieder interessant ist, sage ich euch schnell, weil es mich beschäftigt hat. Wir glauben alle, so sind wir gelehrt worden, so sind wir konditioniert worden, dass der Antichrist gegen Christen sein wird. Antichristen, oder? Anti heißt ja gegen, denken wir. Gell? Deswegen wird es eine gefährliche Zeit werden, wenn der kommt. Das stimmt aber nicht. Das griechische Wort muss man dort nehmen. Das ist eine Zusammensetzung von zwei Wörtern. Antichristos. Anti heißt anstelle von. Anstelle von. Christos ist der Gesalbte. Ja? Anstelle vom Gesalbten wird er kommen. Er wird quasi ein Jesus-Ersatz sein. Weil auf das wartet die Juden immer noch. Die warten immer noch darauf, dass der Messias kommt. Anstelle von Christus. Der geht nicht gegen die Frommen. Die sind vielleicht dann gar nicht mehr da, wer weiß. Aber es ist ein Messias-Ersatz. Das ist es. Wow, hä? Wenn der Johannes dann in seinem Brief redet, sind schon viele Antichristus gekommen. Hat er recht, weil in der Zeit haben die Juden in Abständen erlebt, dass wieder welche Heilsbringer kommen sind und man gedacht hat, das sei der Messias. Der letzte war der Bar Kochba, 124 nach Christus. Da haben die Juden gedacht, der Sternensohn, das ist er jetzt. Sind gegen die Römer aufgestanden und das Ergebnis war die zweite große Zerstreuung. Die Römer haben die Jerusalem am Erdboden gleich gemacht, haben den Juden bei Todesstrafe verboten, die Stadt zu betreten und sie sind verschleppt worden in alle Welt. Sie haben gedacht, dass sie jetzt ihren Messias. Es hat ein paar gegeben vorher. Immer wieder. Deswegen hat der Johannes mega recht, wenn er das sagt, dass da schon einige da waren. Aber wer hätte das gedacht, dass es in die Richtung geht? Weil wir das Wort falsch interpretieren. Leider. Okay. Interpretation von Prophetie. Es gibt noch eine weitere wichtige Frage zu beantworten, wann immer wir auf einen prophetischen Text stoßen, nämlich die Frage nach dem Zeitpunkt. Wann wird sich diese Prophetie erfüllen? Spannend, hä? Wann erfüllt sich's? Es gibt mindestens 5 Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Tata! Ich hab's ja euch alle. Erstens, der Text kann von etwas sprechen, das Gott in den Tagen der Propheten tun will und nicht mehr als das. Also quasi, er sagt was kommen wird und ist schon vorbei. Fertig, vorbei. Deswegen musst du keine Gedanken mehr über das machen. Zweitens, der Text kann etwas meinen, was Gott später im Alten Testament nach der Zeit der Propheten tun wollte. Einige von Jesajas Prophetien schauen zum Beispiel 150 Jahre voraus auf die Rückkehr aus der Verbannung unter Kyros. Das ist auch erfüllt, ist vorbei. Aber damals war es noch in der Zukunft. Aber jetzt ist Vergangenheit. Drittens, der Prophet kann etwas meinen, was geschehen wird, wenn Christus kommt und das Zeitalter des Evangeliums anbricht. Das ist zum Beispiel deutlich in Jeremia 31 der Fall, Vers 31 bis 33. Das heißt, dass er ein fleischernes Herz in uns hineingeben will. Das ist eine Tatsache, die ist geschehen, die leben wir immer noch drin, oder? Hier und jetzt, bis der Messias wieder kommt. Vierte Möglichkeit, je nach Standpunkt des Lesers bezüglich der Lehre über die Wiederkunft Christi, kann sich die Prophetie auf die 1000 Jahre beziehen, wenn Christus in Jerusalem über ein bereitwilliges, gehorsames Volk herrschen wird. Schon ein langer Satz, habt ihr verstanden? Wenn du davon ausgehst, dass es ein 1000-jähriges Reich gibt, was ich glaube, weil es Texte gibt, die das sehr nahelegen, dann kannst du davon ausgehen, manche prophetische Texte, die reden über die Zeit, das ist aber noch nicht das Ende aller Zeiten. Es wäre jetzt mal spannend, noch ein Seminar zu machen über, über Zukünftiges und was prophetisch dort so, was man alles fassen und sehen kann und wie man es verstehen könnte. Leider nicht jetzt. Fünfter Punkt, oder sie bezieht sich auf die Ewigkeit, die Prophetie. Eine von den fünf Möglichkeiten hat man, wir können schauen, was ist es wohl acht. Schon vorbei? Damals noch nicht vorbei gewesen, aber heute vorbei. Geht es um den Messias, um den Christus. Das tausendjährige Reich hat Ewigkeit. Eine von denen hat es. Eine von den Möglichkeiten ist es. Und jetzt haben wir ja gesehen, dass die Prophetien im Neuen Testament gar nicht so üppig gesät sind. Ha? Darum ist es mehr eine Sache vom Alten Testament. Und da hat es irgendwas mit Israel zu tun und mit dem Messias. Ganz viel. Deswegen ist es so spannend, wenn man die Offenbarung liest, wie viel AT in der Offenbarung drin ist. Da habe ich selber gestaunt, als ich das einmal untersucht habe. Ein paar Regeln werden uns eine Hilfe sein, wenn wir in der Bibel einen prophetischen Text vor uns haben. Ich gebe die noch und dann sind wir schon bald einmal fertig. Was ist der Kontext? Wer war der Prophet? Zu wem sprach er? Was geschah zu dieser Zeit in der Welt um ihn herum? Wäre interessant zu folgen, wenn man es will. Zweitens, welche Bedeutung hatte die Prophetie zur Zeit der Propheten? Diese Frage sollten wir immer stellen, bevor wir eilig nachsehen, ob es denn da auch eine Beziehung für unsere Zeit gibt. Da sind wir ruckzuck dabei, oder? Dass wir es gerade übertragen auf uns und so. Aber ich würde Mut machen, schau doch zuerst einmal, ob das sich nicht dort schon bereits erfüllt hat, im Umfeld vom Prophet, der das gesagt hat, oder kurz danach. Gibt es eine zukünftige Erfüllung, wie zum Beispiel in Jesaja 9 oder 53 und in Micha 5? Manchmal gibt es sowohl eine unmittelbare als auch eine zukünftige Erfüllung. Jesaja 53 ist die Stelle mit dem Lamm. Ja, das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und all das. Sich nicht wieder gesträubt hat. Ist die Prophezeiung eine zukünftige Erfüllung an Bedingungen? Ist die Prophezeiung einer zukünftigen Erfüllung an Bedingungen geknüpft? Micha warnte Jerusalem vor einem Gericht, das kommen würde, wenn die Stadt sich nicht wieder Gott zuwenden würde. Und Jonas Warnung an Ninive hingen von der Weigerung der Bürger ab, Buße zu tun. Die haben das aber gemacht. Dann war der Jonas ist blöd angestanden. So quasi, Feuer und Schwefel ist nicht vom Himmel gefallen, weil die haben sich bekehrt. Das hat ihm ja dann gestunken. Da hat Gott ihm eine Lektion erteilt und hat ihm erklärt, worum es wirklich geht. Ist die Sprache lyrisch oder wörtlich zu verstehen? Dies ist eine der am schwersten zu beantwortenden Fragen und wir müssen hier sorgfältig auslegen. Jesajas Bild in Kapitel 11 vom Wolf und vom Lamm, vom Leopard und Kind, von Löwe und Kalb und dem kleinen Kind bezieht sich auf die Segnungen des Evangeliums Christi. Könnte man meinen, könnte man denken. Weißt, bei der Frage, was da zukünftig passiert, wenn das Reich da kommt, gibt es da wirklich das Zusammenleben von den Tieren so auf die Art und Weise? Oder sagt er einfach durch die Sprache, es wird eine neue Ordnung sein in der Biologie und zwischenmenschlich? Dass es Fressen und Gefressenwerden nicht mehr gibt. Okay, ist ein Bildspruch. Doch wo auch immer wir die Zeit dieser Erfüllung ansiedeln, ob diese während oder am Ende der Zeit alles des Evangeliums eintritt, so ist dies doch auf jeden Fall als Lyrik zu betrachten. Ja, es ist ein bildhafter Spruch. Unsere Aufgabe heißt dann zu fragen, was diese Art von Sprache für die Erfüllung der Prophetie bedeutet. Ich würde jetzt im Zusammenhang mit dem Text sagen, es gibt eine neue Ordnung innerhalb von der Biologie. Vom Miteinander der Schöpfung. Wenn der Herr sein Reich aufrichtet hier. Sechster Punkt, das wichtigste Prinzip überhaupt, das unser Verstehen der alttestamentlichen Prophetie leiten muss, ist die Art und Weise, wie diese im Neuen Testament gebraucht wird. Das Neue Testament muss stets unser Leitfaden sein. Jetzt habt ihr ja gelernt, dass der größte Anteil von Prophetie im Alten Testament ist. Im Ende gibt es nicht so viel. Aber das Neue Testament und mit all dem, was uns dort gesagt wird, kann uns helfen dabei, die Prophetie vom Alten Testament besser einzuordnen. Seid ihr noch da, auf irgendeine Art? Ich bin so froh. Also ja, das muss man halt auch sagen, weil es gehört dazu, zu der ganzen Geschichte. Der heilsgeschichtliche Zusammenhang, und dann haben wir es fast geschafft. Man muss einfach das bei der Bibellektüre, beim Auslegen sehr bedenken. Gott macht Geschichte mit den Menschen und die Bibel berichtet darüber. Und es ist fortlaufend. Dinge, die geschehen sind im Verlauf der Geschichte, die sind passiert und vorbei. Manche kommen erst noch. Die Bibel berichtet darüber, wie Gott seinen Plan, die Menschheit zu retten, Stück für Stück in die Tat umsetzt. Es gibt Verheißungen in dem Zusammenhang und Erfüllung von den Verheißungen. Manche größeren Einschnitte seines Handelns kündigt Gott vorher durch Propheten an, wobei einiges nicht sofort erkannt werden kann. Die Bibel redet von Geheimnis. Zum Beispiel im Alten Testament wird es auch sichtbar, aber erst, wenn du das Neue Testament kennst, dass auch die Heiden dazugehören. Also du und ich, nicht Juden. Dass die auch dazugehören zu Gottes Volk und zu Gottes Plänen. Das ist interessant. Wenn du die Apostelgeschichte liest, dann wirst du feststellen, dass die Jünger nicht damit gerechnet haben, dass auch Nichtjuden dazugehören. Die haben echt nicht damit gerechnet. Die sind davon ausgegangen, it's all about us. Es geht nur um uns. Wir sind das Volk Gottes, wir sind Juden, wir sind Nachfolger, wir sind Nachfahrer von Abraham. That's it. Und Gott hat echt eine Weile gebraucht, um seine Nachfolger zu überzeugen, dass er jetzt alle will. Von Kapitel 2 bis Kapitel 15 hat es gebraucht, bis der Groschen gefallen ist. Das ist ein Stück, hä? Stück für Stück haben sie es mehr begriffen. So hat der Herr auch den Heiden Gnade gegeben, ist dann ihre Schlussfolgerung. Bumm. Das war echt ein Weg, dass man das begriffen hat. Im Alten Testament ist es auch schon sichtbar. Aber man kann es nicht gerade so fassen. Im Neuen Testament wird es häufig, der Paulus nennt es ein Geheimnis, das verborgen war, jetzt aber offenbar. Dass Gott seine Geschichte mit allen macht. Come on, tu es. Bin doch noch nicht fertig, oder? Genau. Zur Erinnerung noch einmal das da. Denk dran, Epochen der Heilsgeschichte. Bibel berichtet eine Story, die sich immer weiterentwickelt. Momentan sind wir hier, wir schauen zurück auf das, wir schauen voraus auf das. Und beim Vorausschauen haben wir immer eine beschränkte Optik. Beim Zurückschauen ist es einfacher, weil da ist die Geschichte schon vorbei. Voraus nicht so einfach. Dann das Neue Testament, das ist glaube ich mein letztes Bild, interpretiert das Alte Testament und auch die Zukunft der Nationen und die Zukunft überhaupt. Das Neue Testament ist Interpretationsquelle. Ist der wichtigste Teil von der Bibel, wenn du so willst. Ich sage gern, das Alte Testament ist das Bilderbuch vom Neuen. Das Bilderbuch des Neuen. Im Neuen Testament begegnet uns der Messias. Und dort wird gesagt, was wichtig ist und was für uns gilt. Und auch von dort aus kriegen wir Perspektive für die Zukunft. Und deswegen mache ich den Leuten gern Mut, du musst dich zuerst mal im Neuen Testament gut auskennen, bevor du das Alte Testament studieren willst. Klar? Dazu mache ich immer noch Mut. Kenn dich gut im Neuen Testament aus und dann kannst du dem Alten Testament zuwenden. Weißt du, was ich auch gerne sage, wenn Leute sagen, ich habe so Mühe im Alten Testament, wäre so viel umgebracht und all das. Was soll das? Du bist doch Christ, du glaubst doch an das. Dann sage ich, weißt du was, primär mal ist das Buch von der Juden, frag doch die. Die sollen das erklären. Geh in die Synagoge und frag die dort. Weil wir leben im Neuen Testament. Für uns ist die Story in dem Sinn, ist weitergegangen. Ist doch einmal interessant, oder? Schick sie mal dort her, wenn sie die Frage haben. Die wird selten gestellt. In dem Sinn. So, ich bin am Ende meines Lateins, glaube ich. Ja, ihr habt noch Buchempfehlungen am Schluss. Stimmt. Was? Die habe ich nicht mehr. Die habe ich euch schon gebraucht. Die sind schon gekommen. Die drei Bücher könnt ihr euch auch noch empfehlen. Wenn es um Hermeneutik und Exegese geht, von Gordon Fee und Douglas Stewart, effektives Bibelstudium. Die Bibel verstehen und auslegen. Das wäre was. Das zweite ist Helge Stadelmann, Thomas Richter, Bibelauslegung praktisch in 10 Schritten den Text verstehen. Und ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Aber wenn es gibt, das wäre spannend. Christus und die Cäsaren. Dort wird die ganze Zeit beschrieben, in der Jesus drin gelebt hat. Das ist interessant. So die Umwelt des Neuen Testamentes, könnte man dem auch sagen. Zu lesen. Christus und die Cäsaren vom Ethelbert Staufen. Der ist allerdings schon über 100 Jahre, glaube ich, als er es geschrieben hat, wenn ich es richtig weiß. Vielleicht findet man es noch. Ich habe auf jeden Fall den Buchtitel, also das Buchcover habe ich vom Internet gefunden. Von daher kriegt man es vielleicht noch. Genau. Eine Frage? Keine Fragen. Es war jetzt ein bisschen dürrer, der Schluss. Es tut mir leid. Aber es hat sein müssen. Es war nötig, dass die Sache auch noch aufs Tablett gekommen sind. Keine Frage mehr. Ich habe was? Ja, wenn es ausdrücklich gesagt wird, dass es ja für andere gilt. Nicht gerade. Im Jesaja würde ich einiges finden, wo auch die Nationen, also die Heiden mit eingeschlossen sind, in die Segnungen, wo dann passieren, zum Beispiel, würde ich sagen, wo man gerade so spontan kommt. Hilfe. Noch eine verwirrende Frage. Ja, Richard. Wisst ihr, dass er in der Bibel so genannt wird? Also, gell, wenn du das Griechische kannst, ist es keine verwirrende Sache. Es heißt einfach, es ist ein Ersatzmessias. Was? Tja, gute Frage. He? Es gibt manche Sachen. Ich denke zum Beispiel, anderes Beispiel, oder? Die drei Weisen aus dem Morgenland, kennt ihr die alle? Wie heißen die? Was? Sag's mal schnell, ich ahne es, ich fühle es, sag mal schnell. Kaspar, Melchior, Balthasar. Hast du das jemals in der Bibel gefunden? Nein, es sind auch keine drei Weise, steht gar nichts von Zahlen. Aber wir gehen alle davon aus, sie so. Es hat sich einfach im Laufe der Geschichte hat sich sowas eingebürgert, wo man denkt, sie so. Oder dass der Paulus vom Pferd fällt, als Jesus ihm begegnet. Das steht nicht da, es ist nur ein Reittier. Also er kann auf dem Hund geritten sein, ich weiß nicht. Wenn er groß genug ist. Oder? Und so haben wir bei vielen Sachen. Ich glaube, wenn man mehr darüber nachdenken würde, wäre es erstaunlich, wie viel wir denken, sei so und ist gar nicht so, wenn man es genau einmal, wenn man der Sache auf den Grund geht. Das ist echt interessant. Und die Sache mit dem Antichrist finde ich ganz speziell in all dem. Also quasi, dass er gegen Christen geht und all das. Dabei, die Wortbedeutung ist was ganz anderes. Er ist ein Messias-Ersatz. Ja. Es ist gar nicht so tragisch, dass man es anders übersetzt, weil ich denke, zwangsläufig wird er sich, wenn wir dann noch da sind, ja, wird er sich gegen Christen wenden, weil die werden ihre Anbetung, ihre Verehrung oder ich weiß nicht was alles.
Jetzt habe ich noch einen interessanten Satz. Wenn sie noch da sind.
Wenn sie noch da sind.
Das kann aber sein. Ja. Das wäre jetzt spannend. Da hätte ich auch einiges dazu zu sagen, aber nicht jetzt. Anhand von Texten vom Neuen Testament, wo in die Richtung reden, spannenderweise. Aber ja, es ist mehr dann, weißt du, geht in die Richtung, oh, er ist schon am Werk und was weiß ich, wo überall und vorsichtig und so. Ich denke, wisst ihr, unsere Aufgabe ist nicht, uns zu schützen. Unsere Aufgabe ist zu schauen, dass unsere Beziehung zu Jesus eng ist. Und dann sind wir sicher. Und je mehr wir auf all die Gefahren schauen, geht es uns wie Petrus auf dem Wasser. Da ist er abgesoffen. Es geht darum, dass wir unsere Beziehung zu Jesus eng halten. Nur das. Dass unser Vertrauen intakt ist in ihn. dass wir ihm alles zutrauen, was er versprochen hat. Dass wir wissen, dass er uns gern hat und dass er auf uns aufpasst. Das ist bei nicht wenigen Frommen, jetzt ist es, glaube ich, jetzt tue ich nicht predigen, aber es schaut auch nichts. Wird es noch aufgenommen? Ich hoffe nicht. Hast du einen Stopp gedrückt? Oh, so ein Mist. Jetzt kommt es noch. Lassen wir es noch voll drauf. Weißt du, dass so viel Angst da ist, dass man verführt wird und all das. Und ich denke, der Herr passt doch auf uns auf. Wir müssen schauen, dass wir die Nähe zu ihm pflegen. Dass das unser grosses Anliegen ist. Und dann ist der Rest, der ist geregelt. Das hat er versprochen. Er ist der gute Hirte. Und er wird sein, solange wir hier sind. Wird er das sein. Er wird nie aufhören und sagen, jetzt mache ich Pause oder ich gehe in Rente oder so. So schaut selber. Und ich denke, so häufig ist die fromme Existenz geprägt von Angst vor Verführung. Kennt ihr auch, oder? Und ich glaube, das war nie das Ziel und wird es auch nie sein. Es ist wichtig, dass wir die Nähe zu Jesus pflegen. Dann ergibt sich der Rest von allein. Weil wenn du in der Nähe vom Herrn bist, siehst du den Unterschied zu der Verführung ganz klar. Je weiter weg bist davon, desto heikler wird es. Das war doch jetzt ein würdiges Schlusswort, finde ich. Jetzt kannst du Stopp drücken.